SWR Kultur Gespräch.
Mit Silke Arning zu Gast heute der Schriftsteller, Dramatiker und Hörfunkautor Jannik Hanbiau-Federer. Hallo und schön, dass du heute bei uns bist.
Hi.
Im letzten Jahr, da hat ja dein Theaterstück Asiawochen beim Heidelberger Stückemarkt richtig abgeräumt, kann man sagen. Dreimal ausgezeichnet mit dem AutorInnenpreis, dann mit dem Publikumspreis des Stückemarktes und auch mit dem SWR Hörspielpreis. Und das bedeutet, mit der Auszeichnung verbunden ist ja dann die Uraufführung zur Eröffnung des Heidelberger Stückemarkts im Folgejahr, also in diesem Jahr. Und nicht nur das, auch eine Hörspielversion von Asiawochen gibt es dann in SWR Kultur zu hören. Was würdest du dir denn eigentlich wünschen? Was sollte beim Publikum, unabhängig jetzt von Theater- oder Hörspielversion, was sollte beim Publikum ankommen? Was sollte es aus deinem Stück mitnehmen?
Also erstmal bin ich ja total gespannt, wie sich das dann im Radio anhören wird. Also ich durfte natürlich schon mal ein bisschen reinhören, aber es ist dann doch, glaube ich, nochmal was ganz anderes, das zu hören, im Wissen, dass das auch so jetzt gerade live gesendet wird. Ja, und was ankommen soll bei den Hörerinnen und Hörern, ich hoffe einfach so ein bisschen drauf, dass da ein Gespräch möglich wird und ein neues Nachdenken über unsere Vergangenheit.
Über unsere Vergangenheit, damit meinst du, dann kommen wir ja auch gleich noch drauf, Deutschlands koloniale Vergangenheit?
Ja, und damit verbunden ein etwas komplexeres Denken über die Kolonialgeschichte oder umgekehrt ein bisschen ein realistischeres Denken darüber. Also ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass die Kolonialgeschichte gerne in so nationalstaatlichen Zuständigkeiten gedacht wird. Also wer hat von wann bis wann eine Kolonie besessen und wem obliegt es dann entsprechend sozusagen das aufzuarbeiten, daran zu erinnern, darüber kritisch im Gespräch zu sein. Und die Kolonialgeschichte hat aber so nicht funktioniert, sondern sowohl das Kapital ist über nationalstaatliche Grenzen hinweggeflossen, als auch die Arbeitskräfte sind über nationalstaatliche Grenzen hinweggegangen. Beispielsweise die zweitstärkste oder die am zweitstärksten vertretene Gruppe in der ostindischen Kompanie, also in dem Unternehmen, das von den Niederlanden aus die Kolonien, insbesondere im heutigen Indonesien, erworben, erobert, geplündert, bewirtschaftet, ausgebeutet hat. Die zweitstärkste Gruppe waren Deutsche oder eben Menschen, die aus den Gebieten kommen, die heute Deutschland sind. Und das vergessen wir eben gerne, sondern wir denken eben, Moment, Indonesien, das gehört doch sozusagen irgendwie zu den Niederlanden, da müssen die sich drum kümmern, haben wir doch nichts mit zu tun. Und dann wird gerne noch angeschlossen, naja, die deutsche Kolonialgeschichte war ja recht kurz, und dann gibt es auch ein besonders kurioses Argument, hat sich ja gar nicht so sehr gelohnt, als wenn das dann weniger schlimm wäre, also weil quasi wirtschaftliches nicht allzu rentabel gewesen ist. Und damit lügen wir uns ja eigentlich in die Tasche.
Also da sind schon ganz viele Punkte, über die wir gleich sprechen noch möchten. Und warum dich das alles so interessiert, vielleicht dazu ein bisschen zu dir, zu deiner Person. Möchte ich dich vorstellen, du bist als Sohn eines chinesischen Indonesiers und einer Deutschen 1986 in Breisach geboren, aufgewachsen dann aber in Staufen im Breisgau. Dann kommt das Germanistik- und Romanistikstudium in Bonn, Florenz und Oxford. Promotion schließt sich an. 2019 dann der erste Roman und alles wie aus Pappmaché. Und da geht es ein bisschen auch um diese badische Herkunft in diesem ersten Roman. Tao ist dann 2022 erschienen. Es geht viel um Vergangenheit, es geht um Herkunft, es geht um Erinnerung. Jannik Hanbiau-Federer ist dein Name, das steht auf allen Veröffentlichungen drauf und du legst auch Wert auf diesen vollständigen Namen. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen umständlich ist, wenn man so signieren muss, aber du legst Wert drauf. Warum?
Es ist so, dass ein Teil meiner Familie aus Indonesien stammt, wie du gerade eben schon beschrieben hast. Und in Indonesien ist die chinesische Minderheit immer wieder Opfer von Diskriminierung und Ausgrenzung gewesen. Und es gab eine Zeit, insbesondere während des Kalten Krieges oder des sogenannten Kalten Krieges, weil kalt war er eigentlich nur im Westen, im sogenannten. Aber in dieser Zeit gab es einen Diktator namens Suharto, der vom Westen installiert worden ist und mit westlicher Unterstützung inmitten eines genozidalen Blutbads an die Macht gekommen ist. Und hinterher, nachdem er seine Macht stabilisiert hat, gab es eine Reihe von Gesetzen, die die chinesische Minderheit betroffen haben. Und eines dieser Gesetze hat den Angehörigen dieser Minderheit nahegelegt, beziehungsweise eigentlich starken Druck aufgebaut, ihre Namen abzugeben und indonesisch klingende Namen anzunehmen, um sie zu assimilieren, zwangs zu assimilieren. Meiner Familie sind entsprechend auch die Namen abgenommen worden. Also da kam eines Tages der Kepala Desa rein. Kepala Desa ist der Dorfvorsteher sozusagen. Hat letztlich gesagt, hinsetzen, ihr bekommt jetzt neue Namen. Und wenn man sich einmal einfach vergegenwärtigt, was es bedeutet, einem Menschen einen Namen mit auf den Weg zu geben, also ein Kind zu bekommen und dann sich genau zu überlegen, was wäre jetzt ein schöner Name, was wünsche ich diesem Kind und so weiter, dann merkt man, natürlich hat das mit Identität zu tun, dieser Name, aber auch ganz viel mit dem Verwobensein in die Familie, in eine Kultur, ja auch in eine liebevolle Beziehung letztlich. Und wenn einem mit Gewalt diese Namen weggenommen werden und einfach künstliche andere Namen aufgezwungen werden, ist es ein riesiger Verlust, auch ein Verlust an Identität, an Zugehörigkeit, an Erinnerung, an Geschichte. Ich bin die längste Zeit meines Lebens als Jannik Wederer durch die Welt gegangen, weil das hat mir vieles erspart. Also ich habe da nicht so viel erklären müssen, ich habe nicht übersetzen müssen, habe nicht meine Herkunft sofort thematisieren müssen, wenn sie nicht von außen thematisiert worden ist. Und irgendwann, als ich angefangen habe, mich mit meiner Familiengeschichte und den politischen und historischen Umständen dieser Familiengeschichte auseinanderzusetzen, ist mir klar geworden, dass ich damit eigentlich, etwas fortsetze, was falsch ist. Dass ich damit eigentlich auch mir selbst etwas vormache. Weil ich, das habe ich immer wieder festgestellt, dass ich ganz häufig auch vergessen habe, wo ich eigentlich herkomme. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Deutschland sozialisiert, ich habe eine deutsche Bildungsgeschichte und entsprechend musste ich mir das immer wieder klar machen, dass ich einen Teil in mir habe, der erst hierher kommen musste. Und wie, um mich selbst daran zu erinnern, habe ich irgendwann angefangen, diesen Namen dann eben immer vollständig hinzusetzen. Dass ich das dann auch mit meinen Büchern so gemacht habe, ist eigentlich nur folgerichtig, weil diese Beschäftigung mit meiner Familiengeschichte eigentlich durch das literarische Schreiben gekommen ist. Das hatte ich mir nicht vorgenommen, sondern da ist etwas im Schreiben immer wieder aufs Blatt gekommen, was ich anfangs gar nicht wollte, was mir auch Angst gemacht hat. Und ich habe aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt versuche, das nicht zu schreiben, dann schreibe ich gar nicht mehr. Also etwas hat mich da regelrecht hingezwungen. Und dann blieb eben nur die Möglichkeit, dem zu folgen.
Warum hat dir das Angst gemacht? Also ich stelle mir vor, dass ja vielleicht auch in deiner Familie über Oma, Opa, sonst wie gesprochen wurde. Oder war das ein Thema, das ausgeklammert wurde?
Also man muss sich vor Augen halten, dass die Gewalt, die in Indonesien gegen die chinesische Minderheit ausgeübt worden ist und die Verfolgungsphasen sozusagen, also immer wieder in Wellen geschehen, die ist nie aufgearbeitet worden. Die indonesische Gesellschaft hat niemals die Täterinnen und Täter zur Rechenschaft gezogen, sondern im Gegenteil, die haben durch diese Taten profitiert, die haben durch diese Taten an Macht gewonnen oder Macht stabilisieren können. Entsprechend haben auch Angehörige dieser Minderheit sehr internalisiert und sehr stark gelernt, dass es nicht ratsam ist, darüber zu sprechen oder sogar gefährlich ist, darüber zu sprechen. Und diese Angst und dieses Schweigen habe ich auf eine sehr implizite Art und Weise gelernt. Also mir ist nie gesagt worden, darüber sprechen wir nicht, weil es ist gefährlich, sondern ich habe einfach gelernt, dass bei bestimmten Themen schnell abgebogen wird oder dass bestimmte Geschichten nur sehr bruchstückhaft erzählt werden. Und ich habe auch erstmal ganz wenig verstanden, einfach gemerkt, es gibt hier einfach einen Bereich, in dem wir uns nicht ohne weiteres bewegen können, sozusagen. Und erst als ich dann aktiv versucht habe, mir diese Geschichten zusammenzureimen und als ich angefangen habe, Forschungsliteratur zu konsultieren, als ich angefangen habe, Zeitungsarchive zu durchsuchen, um an diese Geschichten Jahreszahlen dranhängen zu können und eben Kontext zu bekommen. Und als ich dann angefangen habe, auch Fragen zu stellen und irgendwann habe ich auch Interviews, also richtige Interviews mit meinen Familienmitgliedern geführt, erst da hat sich mir das alles so richtig erschlossen. Und es gab ein Schlüsselerlebnis, da hat ein guter Freund von mir, der inzwischen Dokumentarfilmer ist, sich damals schon sehr für Dokumentarfilme interessiert hat, mir gesagt, du Jannik, da ist ein Film rausgekommen, den musst du gucken, der hat was mit deiner Geschichte zu tun. Und das war The Act of Killing von Joshua Oppenheimer. Und ich habe das gegoogelt, mir den Text darüber angeguckt und dachte, das kann ich nicht gucken, das schaffe ich nicht. Weil Joshua Oppenheimer eben nach Indonesien gegangen ist und eigentlich mit den Opfern von 65, also von diesem blutigen Putsch, interviewen wollte und die Opfer haben ihm den Vogel gezeigt und haben gesagt, ich kann darüber nicht sprechen. Und dann hat er eben gesagt, gut, wenn ich mit den Opfern nicht sprechen kann, muss ich eben mit den Tätern sprechen. Und hat genau das getan. Und das hat, ich glaube, ich habe 1 oder 2 Jahre gebraucht, bis ich mich an den Film rangetraut habe. Und dieser Prozess ist auch schreibend dann vonstatten gegangen. Also ich habe auch schreibend mich immer weiter herangewagt. Man kann das an meinem ersten Buch sehr gut ablesen. Da brauche ich 7 Kapitel, um nach Indonesien zu gehen. Während ich auf den ersten 6 Kapiteln eine Figur auftreten lasse, die mir in vielem ähnelt, die auch ein asiatischen Namen trägt, den sie aber nicht verwendet. Und die Migrationsgeschichte seiner Familie ist etwas, wo er eigentlich erstmal gar kein Verhältnis dazu hat und sich auch auf eine Weise versucht, davon abzuwenden und dem zu entkommen. Und so wie diese Figur erst im 7. Kapitel dann eben nach Indonesien reist, so habe ich eben ja diese 6 Kapitel gebraucht, um mich dem anzunähern.
Du hast erzählt, du hast auch Interviews mit deiner Familie geführt, mit deinen Eltern. Wie nahe konntest du denn dann eigentlich der Vergangenheit deiner Familie überhaupt kommen? Ging das?
Ich sag mal so, es gibt auf eine Weise eine Grenze, wie nah ich dem kommen kann. Also das fängt schon an, wenn ich in Indonesien unterwegs bin. Ich gehe dort nicht als Indonesier durch und auch nicht als chinesischer Indonesier, sondern ich werde immer behandelt als jemand, der aus dem Westen kommt, als ein Tourist. Es sei denn, ich bewege mich mit meiner Familie, dann ist es natürlich anders. Ich muss dazu auch sagen, dass ich die Sprachen meiner Familie aus Indonesien, nie gelernt habe. Das Chinesische ist verboten gewesen bis 1998 im öffentlichen Raum. Also man hat Chinesisch nicht sprechen dürfen. Es gab keine chinesischen Bücher, die verkauft werden durften. Chinesische Tempel waren verboten. Entsprechend war das Chinesische dann erstmal verloren. Und das Indonesische ist mir nicht beigebracht worden. Ich nehme an, weil da erstmal im Vordergrund stand, anzukommen in Deutschland. Und ja, natürlich auch die Frage im Raum steht, warum sollte ich eine Sprache oder die Sprache eines Landes meinen Kindern beibringen, das mich nicht teilhaben lassen, das mich ausgrenzen wollte, das mich loswerden wollte. Das ist natürlich dann immer eine Grenze, um für mich diese Geschichten aufzuarbeiten und dem ja nahe zu kommen wie etwas Unmittelbares.
Also vieles von dem, was du da jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja in deinen 2. Roman in Tao eingeflossen. Da erzählst du auf verschiedenen Zeitebenen, sehr fragmentarisch, weil es geht ja um persönliche Erinnerungen. Und so Erinnerungen sind ja nicht linear, sondern eigentlich meistens eher bruchstückhaft. Und dass dieser Text eben auch sehr viel mit dir zu tun hat, das kann man auch schon am Titel ablesen, Tao. Denn Tao, das ist der chinesische Name für Tobi. Und Tobi ist eben die Hauptfigur in dieser Geschichte. Der macht sich auf die Suche nach seinem Vater. Der Vater ist vor einigen Jahren in Hongkong verschollen. Und dazu muss man sagen, dass dieser Vater sich selbst auch auf Spurensuche begeben hatte nach seinem eigenen Vater, also nach Tobis Großvater. Man merkt schon, das ist eine verwickelte Geschichte, sehr vielschichtig auch erzählt. Da geht es um Verlust, um Trauer, um Tod. Herkunft spielt in diesem Roman auch eine ganz zentrale Rolle. Und du hast ja eben schon die Sprachen angesprochen. Deutsch ist deine Muttersprache. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dir ist sicherlich schon 100-mal passiert, dass dich jemand gefragt hat, woher kommst du eigentlich? Ist das so eine Frage, die immer noch bei dir anstrandet? Denn wir haben ja jetzt schon so einige Jahre hinter uns, in denen wir über dieses Thema gesprochen haben. Da sollte ja inzwischen angekommen sein, dass Deutschland auch ein Land ist mit Migrationsgeschichte. Diese Frage, woher kommst du, kommt die immer noch bei dir an? Ist das so? Wird die dir immer noch gestellt?
Es fällt mir schwer, das so unmittelbar vergleichen zu können mit der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, weil es dort eine sehr...
Da war es wahrscheinlich anders. Ne?
Dort wurde es mir sehr häufig gestellt, diese Frage, aber... Ich muss dazu sagen, ich bin da auf dem Dorf groß geworden. Ich würde auch mutmaßen, dass in dem Alter noch sehr viel mehr ausgetragen worden ist, unverblümter, was heute sicherlich auch von Erwachsenen ausgetragen wird. Nur, ich sag mal so, wenn man sich nicht als Rassist zu erkennen geben möchte, wissen viele Menschen, dass sie das vielleicht auf diese Art und Weise nicht unbedingt äußern sollten, auch wenn es sie so beschäftigt oder auch wenn sie hinter vorgehaltener Hand dann alles Mögliche sagen.
Es hängt ja vielleicht auch so ein bisschen von der Situation ab und wer einen dann auch fragt.
Natürlich, also die Frage wird mir häufig gestellt, dass Menschen fragen, aber ist es denn wirklich so verwerflich, jemanden zu fragen, wo er oder sie herkommt? Und da muss ich immer sagen, naja, Kontext ist halt wirklich hier entscheidend. Tonfall und das Verhältnis. Also wenn ich in einer Gruppe von 7 Menschen stehe und ich werde als einziges herausgepickt und soll jetzt jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe, meinen Stammbaum herunterrattern und begründen, wie es sein kann, dass Menschen, die irgendwo geboren worden sind, jetzt hier hingekommen sind und sozusagen beigetragen haben, dass ich jetzt hier stehe, dann ist das schwierig für mich zu akzeptieren und kommuniziert mir auch ganz eindeutig, dass ich anders bin. Und es macht mich zu einem anderen. Es othert mich, wie man Anders ist es natürlich, wenn ich jemanden kennenlerne und wenn wir ins Gespräch kommen und irgendwann diese Frage aufkommt und es vielleicht auch nicht unbedingt die zweite oder dritte Frage ist im Verlauf des Kennenlernens, dann ist das relativ menschlich, dass man sich irgendwann interessiert für die Geschichte des anderen. Aber da kann ich ja vielleicht auch mal fragen, bist du eigentlich aus Köln? Und dann kommt irgendwie zur Sprache, nein, in Bayern aufgewachsen, Kindheit in Hessen verbracht und dann hier gekommen. Also dann geht es einfach darum, die Geschichte des Gegenübers festzustellen. Man muss sich einfach immer fragen, welche Annahmen habe ich implizit sozusagen in das Gespräch reingetragen und was macht das vielleicht mit meinem Gegenüber? Ich bin teilweise gelobt worden für mein Deutsch, was ich extrem lustig finde. Also anders kann, also es ist ja einfach nur noch Hanebüchen. Und dennoch ist das eben einfach vielsagend, weil es eben offenlegt, was Menschen annehmen erstmal. Dass jemand, der so aussieht, wie ich aussehe, Deutsch nicht als Muttersprache erworben haben kann und entsprechend dann eben erstmal hier eine Integrationsleistung oder so gelobt werden muss. Mhm. Anstatt davon auszugehen, dass Deutschsein nichts mit der Physiognomie zu tun hat, nichts mit Hautfarbe, nichts mit der Form der Augen, sondern schlicht und ergreifend mit der Staatsbürgerschaft, mit einem Papier, das man bei sich trägt oder in den Unterlagen hat.
Es geht im Prinzip auch um die Frage der politischen und gesellschaftlichen Repräsentation all derjenigen, die man eben nicht so einfach zuordnen kann oder die sich auch nicht zuordnen lassen wollen, ist natürlich auch ein zentrales Thema immer wieder in unserer Gesellschaft. Ich würde gerne nochmal auf Asia-Wochen kommen. Und da gibt es als Protagonistin die Lehramtsstudentin Vanessa, die einen ähnlichen Background hat und versucht, auch durch Recherche der Vergangenheit ihrer Familie auf die Spur zu kommen. Und entdeckt dann eben auch, forscht dann eben auch, dass quasi diese ganze Geschichte, die du eben beschrieben hast mit Indonesien und China, Kalter Krieg, dass das natürlich auch nicht nur Kalter Krieg zwischen Ost und West war, sondern dass es eigentlich ein Krieg zwischen erster und sogenannter dritter Welt war, der sich da abgespielt hat. Also all diese ganzen historischen Hintergründe spielen auch da rein, wie viel an Kolonialgeschichte in Deutschland eigentlich beiseite geschoben wurde, ignoriert wurde oder auch erst viel zu spät irgendwie wahrgenommen wurde. Ich sehe das zum Beispiel immer in Stuttgart an dem Ethnologischen Museum, das Lindenmuseum. Und wenn man sich da so vorne das Eingangsportal anguckt, was natürlich wahrscheinlich die wenigsten Leute so richtig machen, die sehen dann erst, dass das getragen wird von Menschenbildern, die genau aus dieser kolonialen Vergangenheit herkommen und damit auch denen so gewisse Stereotype anhaften, die man durchaus als rassistisch bezeichnen kann. Aber erstmal fällt das sozusagen im Alltag so gar nicht auf. Das ist so wie mit den Straßennamen auch und so. Verdrängung kolonialer deutscher Vergangenheit. Du hattest da eben schon ein paar Stichworte genannt. Also welche blinden Flecken gibt es da noch?
Oh, jede Menge. Am verblüffendsten fand ich, als vor einigen Jahren diskutiert worden ist, ob denn die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte einen zentralen Ort in der deutschen Erinnerungskultur haben darf, kann, soll und ob das nicht das Gedenken an die Shoah gefährdet. Da gab es ja eine Wortmeldung von Jürgen Habermas, die auch lange erwartet worden ist, die regelrecht ersehnt worden ist, wie so das Zentralgestirn des vernunftbegabten bundesdeutschen Diskurses sozusagen. Und der hat sich dann auch gemeldet, im Philosophie-Magazin war das, glaube ich, ein relativ kurzer, übersichtlicher Text, wo er erstmal, das einigermaßen naheliegende nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte eine wichtige Ergänzung ist, dass die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte das Gedenken an die Shoah keineswegs gefährdet, unterminiert oder irgendwie aus dem Bewusstsein irgendwie rückt. Was er da nur gemacht hat, war etwas, was ich immer wieder beobachtet habe bei anderen und mich immer gewundert habe, ob, das ein Versehen ist oder ob das wirklich etwas ist, wo man den Finger drauflegen kann im Diskurs. Und als er das eben gemacht hat, habe ich gedacht, nee, das hast du dir nicht eingebildet, das ist hier etwas, was immer wieder passiert. Nämlich, er hat versucht zu begründen, warum die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte wichtig ist. Er hat nämlich gesagt, es gibt ja einfach viel Zuwanderung und viele Menschen leben jetzt hier, die sich hier auch angenommen fühlen müssen, respektiert fühlen müssen. Und entsprechend ist es doch wichtig, die Kolonialgeschichte hier auch zu thematisieren, damit die sich auch mit ihrer Geschichte gesehen fühlen. Und das ist eine einigermaßen schizophrene Position, die auch wiederum nur neu zeigt, wie in Deutschland immer opferzentriert gedacht wird. Aber wer es denn konkret gewesen ist, das ist dann immer nochmal eine ganz nebulöse Frage sozusagen. Ne, das hat man.
Ist ja auch eine Einengung, damit die mit ihrer Geschichte gesehen werden sollen. Ne?
Genau, also in diesem Text, wenn man diesen Text liest, also ich kratze mir da andauernd am Kopf, weil ich mich frage, ja, der Kolonialismus ist ja von zwei Seiten vollzogen worden. Also mit der einen Seite ist es vollzogen worden, die andere Seite hat es vollzogen. Irgendjemand ist da ja rübergesegelt und hat angefangen, ja, also Land zu rauben, Plantagen zu pflanzen, Menschen zu rauben, die Menschen zur Arbeit zu zwingen und Gewinne daraus zu ziehen. Das hat ja irgendjemand gemacht. Und das kommt aber in diesem kurzen Text von Jürgen Habermas überhaupt nicht vor. Im Gegenteil, es wird sofort der Blick gewendet und dann macht er noch eins, ja, dreht er die Schraube noch eins weiter, weil er dann sagt, dass wenn diese Menschen sich gesehen fühlen, indem wir ihre, deren Kolonialgeschichte, unsere ist damit nicht gemeint, weil wir haben damit ja gar nichts zu tun, aber wenn wir das diesen Menschen angedeihen lassen, dann hilft das denen auch, sich zu integrieren, weil sie natürlich auch unsere, das sagt er dann auch, unsere Werte und unsere Kultur annehmen müssen. Das heißt, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte wird in doppelter Weise funktionalisiert. Auf der einen Seite dient es nur sozusagen einer Art, ja, einer Willkommensgeste und gleichzeitig dient die Willkommensgeste wiederum dazu, dass diese Menschen bitte hier irgendwie funktionieren und uns nicht weiter stören. Und ich kann das nicht anders als Schizophren nennen, weil das einfach eben eine Selbstabspaltung, eine Dissoziierung bedeutet. Ich, die meinen, Deutschland, wir haben mit dem Kolonialismus ja so nichts zu tun. Wir haben da gar nichts aufzuarbeiten. Ja. Und wenn man sich dann noch weiter anschaut, wie lange schon in den sehr, sehr klugen Theorien aufgearbeitet worden ist, wie der Nationalsozialismus aufs Engste verbunden ist mit der Kolonialgeschichte. Also das muss man immer betonen, es ist nicht das Gleiche, es geht hier nicht um eine Gleichsetzung, es geht nicht darum, sozusagen den Nationalsozialismus und die Shoah mit dem Kolonialismus wegzuerledigen, zu sagen, es ist ja eher alles das Gleiche. Das möchte ich ausdrücklich nicht sagen. Aber es gibt eine Genealogie, es gibt eine Entwicklung und das zeigt sich allein schon, wenn man sich fragt, warum die Hemden der SA braun gewesen sind. Das sind die Lettow-Vorbeck-Hemden gewesen, die SA gekauft hat, weil sie billig waren, auf dem Markt waren.
Also das sollten wir vielleicht an der Stelle kurz erklären. Von Lettow-Vorbeck war ein deutscher Offizier, Generalmajor im Ersten Weltkrieg, nach Kriegsende ein gefeierter Kriegsheld. Er hatte sich schon zuvor in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika hervorgetan, in einem, muss man sagen, wirklich schonungslosen Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama im heutigen Namibia. Und viele Historikerinnen und Historiker werten das eigentlich heute als, ja, Völkermord, muss man sagen.
Ja, und wenn man sich die Geschichte des Kolonialrevisionismus, des deutschen Kolonialrevisionismus anschaut, merkt man, wie zentral und wie wichtig die Frage der Kolonialpolitik am Anfang innerhalb der nationalsozialistischen Regierung gewesen ist. Das wurde heiß diskutiert und es gab einen Flügel innerhalb der NSDAP, die unbedingt die Kolonien zurückhaben wollte. Hitler war von einem anderen Flügel, er hat es von vornherein in Mein Kampf geschrieben, dass er die Kolonien erst in 100 Jahren haben möchte, weil er strategisch mit England oder mit Großbritannien einen Frieden haben möchte, um im Osten freie Hand zu haben. Aber das war eine heiß umkämpfte Frage, die lange nicht entschieden war. Und wenn man sich dann noch überlegt, wie wichtig die Vokabel des Lebensraums gewesen ist, wie zentral diese Forderung gewesen ist, um die genozidale Gewalt in Osteuropa zu beginnen, dann kommt man nicht umhin, die kolonialrevisionistische Vergangenheit dieses Begriffs zu sehen. Der Lebensraum ist beispielsweise von Hans Grimm in seinem ziemlich blutrünstigen Kolonialroman geprägt worden und dann von der kolonialrevisionistischen Bewegung aufgegriffen worden und über die kolonialrevisionistische Bewegung in die NSDAP eingesickert. Also
da gibt es klare Verbindungslinien, dann eben Entwicklungslinien auch, die da sich auftun.
Ja, und auch, also auch einfach das Denken von Adolf Hitler ist einfach auch nur zu denken als Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Und zu dieser Erfahrung hat gehört, dass das Deutsche Reich die Kolonien sehr früh verloren hat, weil die Flotte nicht stark genug war. Und deswegen hat er von vornherein gesagt, im nächsten Krieg, den er von vornherein geplant hatte, will ich die Kolonien gar nicht verteidigen oder wiederhaben. Ich will lieber nach Osten gehen. Und die Kolonialrevisionisten haben ihm immer den Vogel gezeigt und gesagt, ja, aber der Osten ist ja überbevölkert, was will er denn da? Da kann er doch keine Kolonien kriegen. Und haben eben nicht sich vorstellen können, wie brutal er eben denkt, dass ihn die sogenannte Überbevölkerung nicht interessiert hat, weil er eben eine Entvölkerungspolitik vorhatte.
Dazu kann man auch sagen, es ist ja immer auch das Entscheidende oder Spannende, welche Geschichten erzählen wir über uns selbst eben als Gesellschaft? Also woher kommen wir? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Ist Asia-Wochen ein Stück, mit dem du uns dann eine neue, eine andere Geschichte erzählst? Oder ist das eher ein Stück, mit dem du uns unsere Geschichte neu erzählst?
Ich glaube, ich versuche da ein neues Sprechen über unsere geteilte Vergangenheit zu initiieren oder überhaupt denkbar werden zu lassen und eben nicht in diesen Kästchen zu denken, das ist meine Geschichte, das ist deine Geschichte, gehört jetzt diese Geschichte zu meiner Geschichte dazu, sondern einfach zu verstehen, wie stark alles mit allem verbunden ist und wie leicht sich auch letztlich man sich das aneignen kann. Also all diese Dinge, die ich hier gerade angefangen habe anzureißen, ich habe das nicht in irgendwelchen staubigen Aktenbergen oder so als allererster in irgendeinem vergessenen Archiv zutage gefördert, sondern das ist sehr leicht zugängliche Wissenschaftsliteratur, das sind Sachbücher, das sind Biografien, die man in jedem Buchhandel erwerben kann. Die Staubschicht ist zwar fingerdick, aber mit einmal drüber wischen kann man das alles sich anlesen.
Was hast du für einen Eindruck? Welche Offenheit gibt es gegenüber dem Thema, also koloniale Vergangenheit, sich überhaupt damit zu beschäftigen? Im Moment ist das ja überhaupt ein Thema, was viele Museen umtreibt, also die halt über die ganzen Kulturgüter nachdenken müssen, die in ihren Museen und Ausstellungen zu sehen sind und welcher Herkunft sie sind. Stichwort Raubgüter, eben koloniale Raubgüter. Aber hast du den Eindruck, es ist über diese Diskussion auch und auch über die sehr offen demonstrierte Zurückgabe mancher dieser Raubgüter, eben ob das Bibel und Peitsche war von Hendrik Witboy zum Beispiel, die aus dem Stuttgarter Lindenmuseum wieder zurückgegangen sind nach Namibia. Auch Benin-Bronzen, die ja öffentlich verhandelt wurden. Ist das jetzt trotzdem nur eine Nischendiskussion oder inwieweit hat es dann auch schon mehr Leute erreicht?
Also ich würde sagen, die politischen Winde drehen ja gerade deutlich in eine andere Richtung und versuchen das also nicht unter den Teppich zu kehren, sondern dann noch zwei Bücherregale draufzustellen. Als ich angefangen habe, Asia-Wochen zu schreiben, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass professionelle Leserinnen und Leser, also Menschen, die jetzt nicht nur abends am Wochenende auf dem Sofa mal lesen, sondern das von Berufswegen tun und sehr geübt darin sein sollten, dass die dazu in der Lage waren, an Zusammenhängen und an Themen sehr souverän vorbeizulesen, die in dem Text standen und mit denen ich über diesen Text gesprochen habe und die ganze Zeit mich gewundert habe und mich gefragt habe, haben die den Text gelesen, den ich geschrieben habe, oder haben sie irgendwas anderes gelesen? Mir ist zum ersten Mal so richtig aufgegangen, was es bedeutet zu sagen, dass nicht nur wir einen Text lesen, sondern ein Text immer auch uns liest. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, und das ist mir schon gelegentlich so gegangen, dass es Menschen gibt, die es immer wieder schaffen, das nicht wahrzunehmen, obwohl es vor ihren Augen liegt. Und ich glaube, das ist etwas, was insgesamt die Kolonialgeschichte betrifft, weil sie permanent und überall vor unseren Augen liegt, wie sie nicht sehen wollen. Also wir müssen uns nur fragen, warum Landesgrenzen so aussehen. Wir müssen uns fragen.
Ja, ich frage mich so ein bisschen, ist das irgendwie so eine typisch deutsche Geschichte? Also du warst ja in Oxford, hast dort studiert, also Großbritannien an Land mit großer Kolonialgeschichte. Gibt es da andere oder Diskussionen? Sind die da weiter? Was hast du da wahrgenommen?
Puh, ich muss sagen, da habe ich mich mit dem Thema tatsächlich noch gar nicht beschäftigt gehabt.
Schon so lange, ja.
Ja, das war ein richtiger Prozess und hat für mich gedauert. Ich habe da Nietzsche hoch und runter gelesen, aber die Kolonialgeschichte, das war noch eine ganze Weile gedauert und ich bin auch zu diesem Thema erst gekommen, als ich gemerkt habe, dass ich meine Familiengeschichte nicht erklären kann, wenn ich den Kolonialismus nicht mit erkläre und mitverstehe. Und auch insofern kann ich eben immer nur wieder sagen, ich habe eine deutsche Bildungsbiografie und habe erstmal auch alle blinden Flecke mitgeerbt, die mir dort hervorgelebt und beigebracht worden sind. Und habe eben umso konsternierter in diese Bücher dann geschaut, die ich mir besorgt habe und gedacht, wie konnte ich an all diesem Wissen vorbeigehen all die Jahre? Wie war das möglich, dass so vieles nur erklärbar ist durch den Kolonialismus? Und
ich glaube, das ist eine Erfahrung, also die ich für mich zum Beispiel auch gemacht habe. Also ich gucke natürlich heute auch anders in meine alten Kinderbücher oder in Bücher, die ich mal gelesen habe und stelle eben fest, welche Stereotypen da transportiert worden sind. Das ist mir natürlich auch früher nicht aufgefallen, aber eben es entwickelt sich, es gibt ein gesellschaftliches Gespräch darüber, eine politische Diskussion, Auseinandersetzung und insofern wächst natürlich auch die Sensibilität einfach für diese blinden Flecke, würde ich mal so sagen. Das ist einfach eine Erklärung, aber interessant ist, dass das auch dir selbst ebenso ergangen ist, dass du also auch irgendwie diese Zeit brauchtest, um diesen Blick zu entwickeln.
Ja.
Da merkt man schon, wie stark man sozialisiert ist auch und da einfach so eine Engführung hat. Asia-Wochen, ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, diesen Titel, da habe ich natürlich gleich spontan mich erinnert gefühlt an eine vor langer Zeit mal sehr präsente Werbung einer Fastfood-Kette, die da, ich weiß nicht, schon unheimlich lange her. Und dann fand ich, danach habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich auch ein Thema in diesem Stück ist. Und ich habe dann auch festgestellt, wie viele Discounter heute noch mit Asia-Wochen werben. Also das fällt ja eigentlich auch alles unter dieses Thema, sage ich jetzt mal, kulturelle Aneignung oder nicht? Oder ist das für dich schon, sagen wir mal, zu weit gegriffen, wenn man jetzt sagt, also wenn jemand wirbt mit Shanghai Chicken, dann ist das eigentlich, naja, normales Marketing-Wording heutzutage.
Naja, das ist allein schon deswegen nicht der Fall, weil die Werbung eben von vorne bis hinten rassistisch war und über Stereotype Menschen erniedrigt hat, die irgendwie als exotisch genug wahrgenommen wurden, um naja, dem eigenen Produkt irgendwie so einen interessanten Flimmer zu verleihen.
Also, ist das heute nicht mehr?
Also an vielen Stellen doch, natürlich immer wieder. Ich meine, es gab da eine Baumarktkette, die mal zuletzt in diese Trickkiste gegriffen hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Doch, nee. Also ich wollte einfach nur sagen, McDonald's ist mir beim Schreiben aufs Papier gekommen, weil ich mich an diese Werbespots von damals erinnert habe. Und die dann irgendwann gefunden habe. Also man findet die ja sehr leicht im Internet. Und dann irgendwann angefangen habe, einfach diese Dialoge aufzuschreiben, um mir nochmal deutlich zu machen, wie irre die sind. Und ich habe dann einen Workshop besucht mit diesem Text, um mich auszutauschen über das Stück. Und da ist mir auch am Anfang rückgemeldet worden, dass doch diese Texte total übertrieben sind, also diese Werbespots. Und das war total lustig, weil die waren einfach, also ich habe die 1:1 übernommen, um das eben zeigen zu können. Und vielleicht um nochmal anzuknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe, dass eben Menschen immer wieder in der Lage waren, an dem, was ich da geschrieben habe, so vorbeizulesen. Genau deswegen habe ich das Stück auch irgendwann beiseite legen müssen. Ich habe mir einen anderen Text nochmal vorgenommen und angefangen, neu darüber zu schreiben, um mir klar zu werden, was das Problem hier eigentlich ist. Und bin dann zurück ins Theaterstück gegangen und habe dort wie mit der Brechstange dieses Stück aufgebrochen und eben in der Mitte gesagt, das Stück funktioniert nicht und ich muss jetzt das Problem hier zur Sprache bringen und darüber auf der Bühne nachdenken und ins Gespräch kommen, was hier nicht funktioniert. Also auf welche Art und Weise hier die Theaterform zerbricht, weil sie es nicht schafft, im üblichen Modus eines Theaterstücks all das zu transportieren, was verdrängt wird in der Gesellschaft. Und habe dann versucht, darüber eben auch die Kunstform an sich zu problematisieren und zu sagen, naja, also wenn, es gibt ja einen Lehrsatz sozusagen, der sowohl für dramatisches Schreiben als auch für erzählende Prosa immer wieder in Anschlag gebracht wird. Und dieser Satz heißt Show, don't tell, also zeige und erklär es mir nicht. Und dieses Zeigen ist ja auf eine Weise eine Ästhetik der Implikation. Also ich soll sozusagen Dinge andeuten, damit das Publikum selbstständig drauf kommen kann, was ich da meine. Und ich soll es nicht einfach nur behaupten, erklären und dann sind wir durch damit sozusagen.
Aber du machst es genau das, nämlich du erzählst es dann oder du sagst es dann. Ne?
In so genau, Art. Und ich versuche aber eben auch darauf hinzuweisen, dass diese Ästhetik der Implikation vor allem dann funktioniert, wenn wir uns in einem geteilten Weltwissen bewegen. Das, was ich andeute, kann nur verstanden werden, wenn es auf der anderen Seite schon bekannt ist. Und ich über die Perspektivierung oder über verschiedene andere ästhetische Verfahren dann neues Licht drauf werfen kann. Aber den Umstand an sich, den kann ich nicht hier neu einführen, indem ich ihn nur andeute, sondern das müsste ich erklären. Indem ich aber bestimmte Dinge nicht erklären darf, auf der anderen Seite aber dieses Wissen nicht da ist oder nicht akzeptiert wird, es eben aktiv verdrängt wird, habe ich ein Problem. Und in dem Moment muss ich dann eigentlich gegen diese ästhetische Maßgabe sozusagen verstoßen.
Deswegen gibt es diesen Erklärteil eben, wo es ganz viel geht, zum Beispiel eben um indonesisch-chinesische Geschichte, um diese Konferenz von Bandung. Das war ja, glaube ich, auch ein Untertitel mal.
Genau.
Deines Stückes, Asia-Wochen oder der Geist von Bandung.
Also mir ist im Verlauf des Schreibens immer wieder gesagt worden, ich fühle mich hier belehrt. Ich möchte hier nicht belehrt werden. Und ich dachte aber, naja, aber wenn ihr das alle verdrängt, dann müsste ich es doch irgendwie irgendwo hören. Und dann dachte ich, ja gut, da muss ich halt in die radikale Gegenprovokation gehen und habe dann eben eine Unterrichtsstunde reingeschrieben und eben gesagt, so, jetzt Hefte raus, Tafel runter und dann gibt's einen Tafelanschrieb. Also nur über dieses Zerbrechen der Theaterform in der Mitte des Stücks war es für mich möglich oder hatte ich den Eindruck, dass das durchdringt, weil dann eben offenbar geworden ist, Moment mal, wir müssen hier einmal ganz kurz innehalten und uns drüber Gedanken machen, wie wir normalerweise kommunizieren und ob diese Art zu kommunizieren so hilfreich ist.
SWR Kulturgespräch mit Jannik Hanbiau-Federer. Er ist Schriftsteller, Dramatiker und Hörfunkautor. Du hast mal gesagt, also irgendwann hast du mal begriffen, dass man irgendetwas werden muss in diesem Leben und da hast du beschlossen, Autor zu werden. Woher kommt diese Liebe zur Sprache und woher kam dann auch damals deine Gewissheit, dass das der einzige Weg ist, den du gehen möchtest?
Okay, Gewissheit auf keinen Fall. Das war wie so ein wie so ein ferner Traum eigentlich. Und dann habe ich sehr viele etwas vernünftigere Optionen gewählt in meinem Berufsweg, wo ich dachte, da kann ich mich zumindest auch mit Literatur beschäftigen, aber kann sozusagen meinen Eltern eher glauben machen, dass man damit Geld verdienen kann. Also dann dachte ich, ich muss irgendwie Journalist werden. Und dann habe ich mich da umgetan und gefragt, was muss man denn studieren, um Journalist zu werden? Dann hieß das ja halt irgendwie irgendwas, Hauptsache du studierst. Dann dachte ich, ja super, dann studiere ich natürlich was mit Literatur. Dann habe ich eben Philologien studiert und mich dort auf die Literaturwissenschaft gestürzt. Dachte dann irgendwann, ja vielleicht kann ich ja Literaturwissenschaftler werden, weil dann kann ich ja noch mehr mit Literatur mich auseinandersetzen.
Also dann, es war schon so, dass du immer viel gelesen hast auch und auch schon geschrieben hast?
Also das war von vornherein der Impuls, dass Bücher was mit mir gemacht haben. Und dass ich auch irgendwie immer das Gefühl hatte, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich eine Frage habe oder ein sehr ungutes Gefühl, dann muss ich irgendwie ans Bücherregal oder dann muss ich das Bücherregal füllen, dann muss ich lesen, was andere geschrieben haben.
Heißt es, bei euch zu Hause gab es auch oder gibt es viele Bücher?
Es gab Bücher, die waren so ein bisschen durcheinander. Also es gab so zwischen unendlichen Marvel-Bänden, die mein Bruder vor allem zusammengesammelt hat und viel Stephen King gab es auch dann ja so plötzlich so Bücher von Sigmund Freud, weil meine Mutter Psychologin ist und auch so ein paar so Werkausgaben von Schiller und Hesse und solche Sachen. Das stand da alles so ein bisschen kreuz und quer zusammen und ich hatte das Glück, dass ich Bücher immer sehr, sehr gerne geschenkt bekommen habe, wenn ich mir das gewünscht habe. Also an Büchern wurde nicht zu sehr gespart, sag ich mal. Mhm. Und das war dann.
Deine Eltern haben die auch mit dir gelesen, also so als du klein warst beispielsweise?
Ja, mein Vater hat mir zum Beispiel immer sehr viel Astrid Lindgren vorgelesen, so, weil das für ihn die Aussprachehilfe war. Also quasi er musste üben, korrekte deutsche Aussprache. Und ich habe da sozusagen davon profitiert, weil mir vorgelesen worden ist. Und das weiß ich noch gut, ja.
Also so Literatur dann eben als damals wahrscheinlich als Fantasieort, als Zufluchtsort vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen. Und einfach auch die Liebe am Schreiben, an der Wortfindung und so sind es. Fließt es bei dir einfach so heraus? Oder wie lange brauchst du dann auch, um, sagen wir mal, so einen Roman zu schreiben oder auch so ein Stück zu schreiben?
Oh, das kann ich gar nicht so genau beziffern, weil ich sitze selten nur an einem Projekt, sondern ich wechsle die normalerweise immer durch. Also ich schreibe einen Roman bis zu einem gewissen Punkt und dann muss ich den weglegen, weil ich nichts mehr sehe. Und dann muss ich was anderes schreiben, um sozusagen meinen Blick zu erholen und meinen Kopf einmal durchzulüften. Und dann wechselt das immer so durch und dann hängt das sehr davon ab, ja, hängt das auch sehr vom Projekt ab, wie schnell ich darin vorankomme. Im besten Fall fliegt es mir zu, aber es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo ich so eine Nuss knacken muss erstmal. Und es wird auch immer viel verzweifelt natürlich bei den Texten. Also ohne Verzweiflung geht das, glaube ich, auch nicht. Weil diese Verzweiflungen ja häufig auch sehr produktive Momente sind. Weil man einfach merkt, das, was ich hier vorhatte, war Mist. Oder das, was ich hier vorhatte, ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und dann muss man eben neue Wege finden.
Im letzten Jahr ist ja ein Buch von dir erschienen, Für immer sehe ich dich wieder. Und da ist diese wirklich sehr existenzielle Erfahrung, nämlich den Verlust deines Sohnes kurz vor dem Geburtstermin, eingeflossen. Das ist ja sehr intim, sehr persönlich. Und ich glaube, ich habe noch nie so etwas gelesen. Wieso hast du dich entschieden, das so öffentlich zu machen?
Das war ein schrittweiser Prozess. Am Anfang war es so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich schreiben muss. Einfach als Zuflucht, auch als Ort, an dem wir alles aufspeichern wollten, an was wir uns erinnert haben. Also wir hatten nur einige wenige Tage mit unserem Sohn zusammen im Krankenhaus, bevor wir ihn eben zum Bestatter geben mussten. Und diese Zeit war unglaublich wertvoll für uns, weil das eben ja die einzige Zeit war, in der wir ihn tragen konnten, bei uns haben konnten, sehen konnten. Wir wollten nichts davon vergessen, sondern wir wollten alles aufspeichern, um uns daran erinnern zu können. Und in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass das auch alles schön werden musste. Das ging nicht darum, das irgendwie zu protokollieren oder so, sondern es ging darum, es so schön wie möglich zu Papier zu bringen, so viel dabei von ihm festzuhalten, wie es nur irgendwie ging. Und dieses Schreiben hat sich dann fortgesetzt und ich habe dann irgendwann angefangen, auch die Tage zu beschreiben, die darauf gefolgt sind, also wie das war, als wir wieder in Gesellschaft sozusagen waren. Und da auch gemerkt haben, wie sehr wir Menschen irritieren und wie schwer viele Menschen es hatten, mit uns umzugehen, weil sie nicht wussten, wie man mit uns sprechen soll, wie man mit uns umgehen soll.
Ja, ich meine, Tod und Sterben ist immer noch ein Tabu, komischerweise, obwohl wir schon sehr viel auch darüber reden, auch gelernt haben, darüber zu reden. Aber natürlich, wenn ein Kind stirbt, ist es natürlich nochmal sehr viel dramatischer. Und ich glaube, da ist die Hilflosigkeit einfach riesig. Und es gibt da einfach eine ganz große Scheu.
Ja, und wir haben gemerkt, dass auf der einen Seite diese Scheu uns wahnsinnig mitnimmt und uns viele Situationen schwerer gemacht haben, als es notwendig gewesen wäre. Und umgekehrt hatten wir auch den Eindruck, dass auch diese Menschen, die glauben, das so von sich fernhalten zu können, dass es denen auch nicht gut tut. Als ich mehr und mehr von diesen Situationen aufgeschrieben habe, aber auch, das muss ich immer betonen, auch viele, viele Begegnungen und viele Situationen, in denen Menschen uns geholfen haben, die uns gar nicht kannten, die wirklich auch sehr leicht der Situation hätten entkommen können und sich dagegen entschieden haben und sich entschieden haben, eben uns beizuspringen. In dem Moment hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist, glaube ich, nicht nur ein Text, der nur für uns ist oder nur für den engsten Kreis, sondern ich glaube, das ist ein Text, über den ein Gespräch möglich werden kann, über das Sterben, aber auch über Kinder, die sterben müssen, über Eltern verstorbener Kinder und über das Trauern. Und meine Erfahrung mit diesem Buch ist auf der einen Seite natürlich, dass auch einige sagen, oh, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, das ist mir jetzt irgendwie zu schrecklich, das will ich nicht, das gibt es natürlich immer. Aber wir haben auch viel, viel Zuspruch bekommen und die Veranstaltungen mit dem Buch waren wahnsinnig spannend, weil die waren sehr zahlreich, aber immer auf eine Weise sehr intim und sehr, wie soll ich sagen, das war nie ein Publikum, das sich dahin gesetzt hat, gesagt hat, ich höre mir mal was an, dann gehe ich nach Hause und esse eine Pizza, sondern das waren alles Menschen, die sich dem jetzt stellen wollten und die teilweise auch einfach dankbar waren dafür, dass es da einen Ort gibt, wo sich ein solches Gespräch ermöglicht.
Genau, das ist ja gerade das Schwierige, ne? Also da die richtigen Worte zu finden, überhaupt ins Sprechen zu kommen. Und ich finde das schön, dass du solche Angebote machst mit dem, was du schreibst. Also egal jetzt, du hast das ja eingangs auch gesagt, dass du mit Asia Wochen ins Gespräch kommen möchtest und hier auch mit diesem Buch auch über deinen verstorbenen Sohn. Und das hat nichts mit Verarbeitung zu tun. Also ich habe immer ein Problem mit diesem Wort verarbeiten. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
Ja, verarbeiten ist ja irgendwie so eine Vokabel, die dann so ein Ende suggeriert. Also ich muss das nur mal gründlich verarbeiten und dann, also was steht am Ende eines Verarbeitungsprozesses, ja irgendwie eigentlich ein Produkt sozusagen. Das kann ich dann in die Ecke stellen und rausgehen und, weiß nicht, mir einen schönen Tag machen. Ich lebe meine Trauer anders und für mich ist die Trauer nichts, was ich loswerden möchte, sondern das ist etwas, das sich permanent wandelt, das sich immer neu zeigt, was mich auch sehr häufig überrascht, wie es sich plötzlich zeigt. Aber immer wenn ich zu diesem Punkt zurückfinde, bin ich erstmal sehr dankbar, weil es eben ein Moment ist, in dem ich meinem Sohn nahe sein kann. Und das ist halt nicht so leicht mit jemandem, der tot ist. Weil jemand, der tot ist, der kann meinen Namen nicht rufen, der kann keinen Lärm machen, sondern nur ich kann sozusagen zu ihm gehen. Und nur ich kann mir den Moment nehmen, um ihm nahe sein zu können. Und inzwischen ist es häufig so, dass die Trauer sich plötzlich ganz zurückzieht. Und das ist dann gar nicht so schön, sondern da fühle ich mich eher beraubt und freue mich eher und bin wirklich, wirklich dankbar dafür, wenn sie zurückkommt und ich sie wieder spüren kann. Und das hat häufig auch was mit Stress zu tun tatsächlich. Also ich merke immer, dass wenn viel zu tun ist und ich viel hin und her haste, dann verliere ich meinen Kontakt. Und wenn dann endlich alles vorbei ist und ich einmal genug Schlaf bekommen habe und einen ruhigen Tag angehen kann, dann ist sie plötzlich wieder da, diese Trauer. Und das freut mich dann, weil ich dann weiß, okay, ich bin jetzt wieder zurück an diesem Punkt und ich bin wieder bei meinem Sohn.
Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war das SWR Kulturgespräch mit dem Schriftsteller, Dramatiker und Hörfunkautor Jannik Hanbjau-Federer. Am Mikrofon Silke Arning.